liebe Mitbrüder im priesterlichen Dienst, liebe Seelsorger und Seelsorgerinnen, His Excellency Bischof Piemen, sehr geehrte Frau Pfarrerin, liebe Schwestern und Brüder, ihr seid Gottes Bau. Dieser erste Satz in der heutigen Lesung mag beim ersten Hinhören auf uns seltsam wirken und die Frage hervorrufen, wie wir lebendige Menschen denn ein Bau sein können oder wie ein Bauwerk umgekehrt aus Menschen bestehen soll. Diese Frage erhält aber eine hilfreiche Antwort durch den heutigen Festtag, an dem wir den Gedenktag der heiligen Verena, Patronin ihrer Pfarrei und Kopatronin des Bistums Basel, feiern und zugleich die renovierte Kirche einsegnen. Damit reichen sich eine heilige Frau und das Bauwerk des Zurzacher Verena Münsters die Hand. Dieses schöne Zusammentreffen erinnert uns zunächst daran, dass jedes Kirchengebäude auf den Namen eines oder einer Heiligen geweiht wird. Mit diesem Brauch pflegen wir Menschen gleichsam, Kirchen wie Menschen zu behandeln und ihnen einen Namen zu geben. Was dieser Brauch genauerhin bedeutet, erschließt sich uns, wenn wir bedenken, dass er bis in die ältesten Zeiten der Christenheit zurückreicht. Ursprünglich wurden mit diesen Namen nämlich nicht Kirchengebäude bezeichnet, sondern jene Häuser, in denen die Christen und Christinnen zusammengekommen sind, um die Heilige Schrift zu lesen und Eucharistie zu feiern. Denn bis ins dritte Jahrhundert verfügten die Christen über keine eigenen Kulträume, sondern sie versammelten sich in den Häusern, die den Namen ihrer Besitzer trugen. So berichtet Paulus beispielsweise von einem Gaius in Korinth, der mich und die ganze Gemeinde gastlich aufgenommen hat. Oder er schreibt von einer Nympha in Laodicea und der Gemeinde in ihrem Haus. Als in späteren Zeiten aus diesen Häusern Kirchenbauten geworden waren, hat man an den Namen derjenigen festgehalten, die ihre Häuser für die Versammlung der Christen und Christinnen zur Verfügung gestellt hatten, und sie wurden nun zu Patronen und Patroninnen der jeweiligen Gemeinden und ihrer Kirchengebäude. Das Patrozinium einer Kirche erinnert von daher noch heute daran, dass das Wort Kirche immer eine doppelte Bedeutung hat. Es ist sowohl das Gebäude als auch die Gemeinschaft von Menschen. Wenn Paulus die Getauften als Bau Gottes und Gottes Tempel bezeichnet, dann hebt er sogar hervor, dass in einer christlichen Gemeinde nicht das Kirchengebäude entscheidend ist. Viel wichtiger als die Kirche aus Steinen ist die Kirche auf den Beinen, bei der sich alle als Steine einfügen lassen in den lebendigen Bau der Kirche. Diese Steine müssen dabei so zusammenpassen, dass sie einen guten Bau ergeben. Und das ist nur möglich, wie der heilige Augustinus einmal betont hat, wenn sie von der Liebe geformt und untereinander durch die Liebe geeint sind. Die gegenseitige Liebe ist gleichsam das Material, aus dem Gottes Bau errichtet wird. Das Patrozinium einer Kirche erinnert deshalb auch daran, dass sich die frühen Christen in Häusern von Familien versammelt haben, dass Kirche im ursprünglichen Sinn Hauskirche gewesen ist und dass die Familie die Urzelle der Kirche bildet. Dass sich in den ersten Jahrhunderten der christliche Glaube sehr rasch ausbreiten konnte, ist vor allem dem Engagement von christlichen Ehepaaren und Familien zu verdanken. Papst Benedikt XVI. Hat das mit diesen Worten eigens festgestellt. Das Christentum konnte nicht nur dank der Apostel wachsen, die es verkündeten, um im Boden des Volkes Wurzeln zu schlagen, um sich lebendig zu entfalten, war der Einsatz dieser Familie, dieser Eheleute, dieser christlichen Gemeinden, der gläubigen Laien notwendig, die den Nährboden für das Wachsen des Glaubens geliefert haben. Und immer wächst die Kirche nur auf diese Weise. Auch heute bildet die Familie den primären Ort, an den der Glaube an die kommende Generation weitergegeben werden kann und soll. Die Familie ist die kleinste Form von Kirche und damit in die Pflicht genommen, für die Weitergabe des Glaubens besorgt zu sein. An die Tatsache, liebe Schwestern und Brüder, dass die Kirche ursprünglich Hauskirche gewesen ist und die Christen sich im Haus einer Familie versammelt haben, um die heiligen Geheimnisse zu feiern, erinnert auch die Bezeichnung, die die Kirche sich damals selber gegeben hat. Im Anschluss an die jüdische Synagoge bezeichnete sie sich als Ekklesia, als die Zusammengerufene. Dieses Wort bezeichnete damals in der profangriechischen Sprache die Volksversammlung der politischen Gemeinde und in der Glaubenssprache bezeichnete es die versammelte Gemeinschaft der Glaubenden. Und diese Gemeinschaft unterscheidet sich von der ersten vornehmlich dadurch, dass in der griechischen Stadt die Männer zusammengekommen sind, um wichtige Beschlüsse zu fassen, während das Volk Gottes zusammenkommt, nicht um selbst zu beschließen, sondern um zu hören, was Gott beschlossen hat, und dazu seine Zustimmung zu geben. Nur in dieser Weise ist Kirche Gottes Bau und nicht selbst errichtetes Bauwerk. Diesem Verständnis von Kirche entspricht dann auch eine der ältesten Bezeichnungen für die Feier der Eucharistie, nämlich Synaxis, was Zusammenkunft, Versammlung bedeutet. Paulus, wenn er vom Herrenmahl spricht, beginnt immer mit den Worten, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt. Das Feiern der Eucharistie ist wesentlich ein Zusammenkommen und Kirche ist Versammlung, um das Wort Gottes zu hören und seine Gegenwart zu feiern. Die Kirche ist die Gemeinschaft derer, die sich von Christus zur gottesdienstlichen Versammlung und zum Lobe Gottes zusammenrufen lassen. Die beinahe dramatische Verringerung der Teilnahme am Sonntagsgottesdienst in den vergangenen Jahrzehnten trifft deshalb die Kirche in ihrem Kern viel mehr, als viele vielleicht vermuten. Denn die Teilnahme am gemeindlichen Sonntagsgottesdienst ist ein sensibler Gradmesser für die sonstige Teilnahme am kirchlichen Leben überhaupt. Auch wenn das heute nicht gerne gehört wird, ist es und bleibt es eine Binsenwahrheit des kirchlichen Lebens. Dass in einer Gemeinde nur 10% am Sonntagsgottesdienst teilnehmen, ist in der frühen Kirche schlicht unvorstellbar. Und so verhält es sich von allem Anfang an. Es war nach der Himmelfahrt Jesu Christi, als die Apostel sich zusammen mit den Frauen, die Jesus nachgefolgt waren, und Maria, der Mutter Jesu, im Abendmahlsaal versammelten und dort einmütig im Kommen, im Gebet um das Kommen des Heiligen Geistes versammelt waren. Dieses zweifellos schönste Bild von Kirche sollten wir uns immer wieder vor Augen führen. Erst von daher leuchtet dann auch der eigentliche Sinn eines Kirchengebäudes ein, zu dessen Einsegnung wir heute zusammengekommen sind und das ein besonderer Anlass der heutigen Festfreude ist. Doch es will scheinen, dass unsere Freude vom heutigen Evangelium verboten oder zumindest gehörig gedämpft wird. Wie kann und soll man denn die Einsegnung des renovierten Verena-Münsters mit dem Vorzeichen der Tempelreinigung feiern? Ist die Aktion Jesu im Jerusalemer Tempel, genauerhin seine Vertreibung der Händler, Verkäufer und Geldwechsler, nicht wie eine Faust aufs Auge der heutigen liturgischen Aktion der Einsegnung des Kirchengebäudes? Dieser Widerspruch löst sich aber auf, sobald wir den tieferen Sinn dieser uns von Johannes überlieferten Geschichte wahrnehmen. Und dieser Sinn erschließt sich uns, wenn wir uns mit dem eigentlichen Motiv der Reinigungsaktion Jesu vertraut machen. Als die Jünger das Eingreifen Jesu im Jerusalemer Tempel sahen, erinnerten sie sich an das Wort in der Heiligen Schrift: Der Eifer für dein Haus verzehrt mich. Indem Jesus nicht zulässt, dass aus dem Tempel eine Markthalle gemacht wird, sondern sich dafür einsetzt, dass der Tempel das Haus des Herrn und damit das Haus des Gebetes ist und bleibt, muss die prophetische Geste der Tempelreinigung durch Jesus Christus als Erneuerung der Gottesverehrung in ihrer wahren Form verstanden werden, die im Gebet und in der Anbetung der Gegenwart Gottes besteht. Und daran erinnert ja noch das deutsche Wort Kirche. Das kommt aus dem Griechischen, Kyriakä, das Haus des Herrn. Ihm gehört dieses Haus. Von daher wird auch der Blick frei auf die eigentliche Sinnbestimmung eines Kirchengebäudes. Es kann letztlich keinen anderen Sinn haben als den, Raum für die Gegenwart des Herrn bei den Menschen zu ermöglichen. Das Kirchengebäude ist in allererster Linie dazu bestimmt, gleichsam als Audienzhalle für das Kommen des auferstandenen Christus in die gottesdienstliche Versammlung der Gemeinde zu dienen. Sein Kommen ist allein seine Initiative und nicht unsere Leistung. An uns aber liegt es, für das Kommen Christi die Kirche als Audienzhalle zu bereiten, für seine Gegenwart empfänglich zu sein und für ihren guten Unterhalt zu sorgen, wie sie es mit den Renovationsarbeiten wunderschön getan haben. Eine besondere Sorge muss dabei stets dem Fundament des Gebäudes dienen. Denn eine Kirche kann ihren Dienst nur erfüllen, wenn sie auf einem guten Fundament steht. Jeder Architekt weiß, dass es dann gefährlich wird, wenn die Fundamente eines Gebäudes nicht mehr im Lot sind. Genauso sind wir aber am heutigen Festtag auch vor die Frage gestellt, wie es um die Fundamente unseres Glaubens und unserer Kirche steht. Wie kein Mensch ohne Fundament leben kann, so braucht auch unser Glaube sein tragfähiges Fundament, wie es Paulus seiner Gemeinde in Korinth geschrieben hat. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, Jesus Christus. Er ist das Fundament des Glaubens und der Kirche, weil er selber zum Tempel Gottes geworden ist. Damit leuchtet der tiefste Sinn der Tempelreinigung durch Jesus auf. Wie er in dem rätselhaften Wort Jesu verborgen ist, reiß diesen Tempel nieder, in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Was sich zunächst wie eine unmögliche Verheißung anhört, erhält seinen Sinn von Ostern her. Denn Jesus meint mit diesem Tempel sich selber, seinen auferstandenen Leib, der nun alle Völker sammelt. Mit seinem Tod am Kreuz ist der alte Tempel abgebrochen, und ist das Ende des Tempels gekommen. Und mit seiner Auferstehung hat eine neue Weise der Gottesverehrung begonnen. Denn Jesus hat am Kreuz den alttestamentlichen Kult von Tieropfern überwunden und den neuen Kult der Hingabe seines eigenen Lebens begründet. Ihm konnte es nicht genügen, Gott irgendwelche materiellen Opfer darzubringen, Tieropfer oder Sackopfer, wie das im Jerusalemer Tempel der Fall gewesen ist. Jesus brachte nicht irgendein Opfer dar, sondern sich selber. Und so ist er mit seinem ganzen Leben zum Tempel geworden und hat einen neuen Gottesdienst in die Welt gebracht, der sich am Kreuz in der Hingabe seines Lebens vollzogen hat. Wenn Paulus der heutigen Lesung auch uns als Tempel Gottes bezeichnet, dann tritt der Ernstfall auch unseres christlichen Lebens an den Tag. Auch unser Gottesdienst als Christen kann nicht einfach nur ein liturgischer Akt sein. Aus dem Gottesdienst will viel mehr Liebe im Alltag werden. Wie Jesus seine Liturgie, seinen Gottesdienst am Kreuz vollzogen hat, so will sich auch unser Gottesdienst immer wieder zunächst im Leben vollziehen. Unser ganzes Leben soll Gottesdienst werden, indem wir uns gleichsam als lebendige Hostien den Menschen zur Verfügung stellen. Tempel Gottes sind wir deshalb nur dann, wenn sich die gottesdienstliche Versammlung im Alltag fortsetzt und wenn es folglich keine letzte Grenze zwischen Gottesdienst und Leben gibt. Wie Papst Benedikt diese Grundüberzeugung des christlichen Glaubens in dem kurzen Satz zusammenfasst: Christlicher Glaube bezieht alles auf Gottesverehrung, aber nicht anders als auf dem Weg der Menschenliebe. Und im zweiten Teil seines Buches über Jesus von Nazareth hat er diesen Grundgedanken nochmals vertieft. Caritas, so schreibt er, die Sorge um den anderen ist nicht ein zweiter Sektor des Christentums neben dem Kult, sondern in diesem selbst verankert und ihm zugehörig. Horizontale und vertikale sind in der Eucharistie im Brotbrechen untrennbar verbunden. Die beste Exegese dieses Grundsatzes des christlichen Glaubens dürfen wir ohne jeden Zweifel in der Gestalt der heiligen Verena wahrnehmen, die zumeist mit einem Kamm und einem Krug Wasser dargestellt wird und damit auf die unlösbare Verbindung von Gottesverehrung und karitativer Menschenliebe hinweist. Die heilige Verena als Patronin haben zu dürfen, darauf darf die Pfarrei Zurzach stolz sein. Es ist freilich eine Ehre, die verpflichtet, als Familie Gottes zu leben, sodass wie in der frühen Kirche Verena nicht nur eine heilige Patronin ist, sondern ein Qualitätszeichen dieser Pfarrei. Das sinnvolle Zusammentreffen des Verena-Tags und der Einsegnung des Verena-Münsters möge uns immer neu daran erinnern, dass das Wort Kirche nicht nur auf das Kirchengebäude hindeutet, sondern auch und vor allem auf eine lebendige Gemeinschaft von glaubenden und getauften Menschen, die sich durch ihr Leben und ihr Wirken als Gottes Bau und Gottes Tempel in dieser Welt zu erkennen geben.